So, guten Morgen auch von mir. Wir gehen kräftig auf Pfingsten zu. Der Heilige Geist, der hat ja das Leben von Petrus und Co. ganz kräftig nochmal durcheinander gewirbelt. Ja, wir erinnern uns, sie leben mit Jesus intensiv, aber sie haben oft auch große Angst. Jesus stirbt am Kreuz, sie sind völlig niedergeschlagen. Sie bekommen mit, Jesus ist von den Toten auferstanden, das gibt schon mal Hoffnung. Aber sie wissen nicht so recht, was tun. Sie warten auf den Heiligen Geist, von dem sie gehört haben, dass sie ihn empfangen sollen. Sie empfangen ihn an Pfingsten, feiern wir nächste Woche, und dann geht's so richtig los. Jetzt scheint alles anders zu sein bei ihnen. Sie gehen raus, sie predigen, sie sprechen zu Menschen, sie sagen, sei gesund und sie werden gesund und lauter solche Dinge. Alles neu, scheint man so zu fühlen und zu denken. Wir schauen in das Leben von vielen Menschen, die Christen werden, schauen genau hin und stellen fest, eine 180-Grad-Wende findet statt. Wir haben bei uns im Alpha-Kurs viele Videos angeschaut in Schwed, wo auch Menschen berichtet haben, wie sich bei ihnen alles geändert hat. Da waren Menschen dabei, die waren Gewalttäter, Hooligans, Drogendealer, mafiöse Strukturen, viele davon im Gefängnis gelandet und im Gefängnis wurden sie Christen. Ihr Leben ändert sich radikal. Sie bekehren sich, sie predigen anderen, ihre Familie nimmt sie wieder auf, die Frau kehrt zurück, die Kinder versöhnen sich mit dem Vater, einige davon sind Pastoren geworden und im vollzeitlichen Dienst. Jesus macht alles neu und der Heilige Geist macht alles neu. Dazu passt der Bibelvers, danke, aus 2. Korinther 5, Vers 17. Dort heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder in der moderneren Übersetzung, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also wer Christ ist, ist eine Neuschöpfung. Also stellt euch die Schöpfung ganz zu Beginn der Welt vor. Was da passiert, diese neue Schöpfung, die ganze Welt entsteht, es ist alles neu. Und so ist es bei jedem, der Christ wird auch. Er ist eine neue Schöpfung. Etwas ganz Neues hat begonnen, eine neue Kreatur. Alles wird neu. Eine 180-Grad-Wende, vorher ging letztendlich der Weg in die Hölle und jetzt in den Himmel. Also mehr als das, als diese 180 Grad, kann es nicht geben. Man lebt für Jesus statt für sich selbst oder für eine Ideologie. Es ist eine völlig neue Lebensausrichtung. Okay, und dann schaue ich in unsere Mitte, und dann schaue ich auf mich und stelle fest, autsch, so ganz alles neu ist leider nicht bei mir geworden. Ich habe ein Zitat gefunden bei der Predigtvorbereitung von William MacDonald. Ich lese das mal vor. Dieser Vers ist ein Lieblingsvers derer, die erst kürzlich Christen geworden sind. Und er wird oftmals in persönlichen Lebensberichten zitiert. Dann entsteht manchmal der falsche Eindruck, dass die alten Gewohnheiten, bösen Gedanken und begierigen Blicke eines Menschen, sobald er Christ wird, für immer Vergangenheit sind und alles im Leben dieses Menschen buchstäblich neu wird. Wir wissen, dass das so nicht stimmt. Man beachte, dass es heißt, wenn jemand in Christus ist. Die Worte in Christus sind der Schlüssel zu diesem Vers. In Christus ist das Alte vergangen und Neues ist geworden. Leider trifft das für meine Lebensweise noch nicht in jeder Beziehung zu. Soweit William MacDonald. Die Frage ist jetzt also, was ist neu, was dauert noch und was ist unser Job dabei, dass es wirklich neu wird? Wir schauen auf, das ist neu. Neu ist, wenn ich Christ werde, ich habe eine lebendige Beziehung zu Gott. Beim einen intensiver, beim anderen vielleicht nicht ganz so intensiv, aber ich habe eine persönliche und lebendige Beziehung mit diesem Gott, der der Schöpfer dieser Welt ist. Ich habe auch einen Platz im Himmel und der Himmel beginnt hier auf der Erde, weil Gott bei mir ist, in mir wohnt. Beginnt der Himmel hier auf der Erde. Jesus hat mal gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht der bekommt es eines Tages, wenn er gestorben ist, sondern der hat es hier und jetzt. Wer mit Jesus lebt, der ist von Neuem geboren. Das ist eben tatsächlich eine neue Schöpfung. Es hat viel Neues begonnen. Jesus beschreibt das in Johannes 3. Durch den Heiligen Geist, von oben her von Neuem geboren. Etwas, was wir selber gar nicht vollbringen können, aber Gott in uns bewirkt. Etwas Neues hat begonnen, ausgelöst vom Heiligen Geist. Und durch diese Neugeburt werde ich ein Kind Gottes. Aufgenommen in die Familie Gottes mit den Geschwistern, die heute unter anderem hier sitzen. Diejenigen, die ihn, Jesus, aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. So steht es in Johannes 1, Vers 12 und auch andere Beispiele in der Bibel gibt es en masse. Natürlich, das ganz große Thema Vergebung unserer Schuld und die Fähigkeit, auch anderen zu vergeben, die uns was angetan haben. Das erhalte ich, wenn ich Christ werde. Ich werde von Gott geliebt, angenommen und darf diese Liebe jeden Tag neu empfangen. Der Heilige Geist, das heißt Gott selbst, wohnt in mir. Und ich werde befreit von der Sklaverei der Sünde, also von dem, dass ich immer und immer wieder meinen alten Gewohnheiten folgen muss und so bleiben muss, wie ich bin. Römer 6 nennt das, wir sind begraben in der Taufe. Unser alter Mensch ist in der Taufe begraben und wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, sondern dadurch eben frei von unseren alten Gewohnheiten. Das ist geschehen, das heißt ein Neubeginn ist jederzeit und an jedem Tag möglich. Und es gibt in jeder Situation Hoffnung. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen mehr. Okay, das ist neu. Aber manches dauert noch. Es gibt eben doch weiterhin Leiden und Schmerzen. Kann jeder von uns ein Lied davon singen? Mancher leider noch etwas mehr als andere. Wir leben eben in dieser Zwischenzeit zwischen Himmel und Erde. Das Reich Gottes ist längst hereingebrochen, der Himmel lebt in uns und gleichzeitig merken wir, boah ey, es gibt noch so viel Mieses auf dieser Welt und selbst in mir. Und dann gibt es diese Unterscheidung theologisch zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Da gehen wir ein bisschen drauf ein, was diese theologischen Begriffe bedeuten. Rechtfertigung ist, Gott betrachtet uns so, als wären wir schon perfekt. Er sieht uns an, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, als wären wir so perfekt, wie Jesus war. Weil Jesus diesen Tausch am Kreuz gemacht hat, die Sünde auf sich genommen hat und uns das Perfekte, das er darstellt, gegeben hat. Weil Jesus das gemacht hat, betrachtet Gott uns so, als wären wir diese Perfekten und liebt uns entsprechend, als wären wir fehlerlos. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir noch jede Menge Mist bauen, dass wir eben gar nicht fehlerlos sind. Und Klammer auf, Gott weiß es natürlich auch, Klammer zu. Und selbst in die besten Dinge, die wir machen, mischen sich noch negative Motive und anderes rein. Also selbst während ich hier vor euch uneigennützig Gottes Wort predige, mischt sich doch bei mir die Motivation mit rein, oh hoffentlich denkt ihr am Ende nicht über mich, oh Mensch, war das eine miese Predigt und war das doof und ist Stefan übel. So nach dem Motto. Ja? Egal was wir machen, es mischen sich überall bei uns auch noch, ich sage mal, so ein paar schlechte Dinge mit rein. Das heißt, unsere Heiligung, und das ist der zweite Begriff, die dauert an. Rechtfertigung, um es auf ein Wort von Paulus zu bringen, er schreibt mal, ich bin von Grund auf böse, in mir wohnt nichts Gutes. Römer 7, Vers 18. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Aber Christus liebt mich trotzdem unendlich. Deshalb starb er für mich. Deshalb nimmt er mich an, wie ich bin. Deshalb rechtfertigt er mich, als wäre ich gerecht in allen Dingen. Daher dieses Wort. Theologisch gesprochen, es ist eine fremde Gerechtigkeit, die auf mich kommt, nämlich die von Jesus. Aber ich sündige weiter. Und wenn ich das so sehr betone, dass wir Sünder sind und bleiben, dass in uns nichts Gutes wohnt, dann will ich auch die zweite Seite trotzdem betonen. Das gilt, wenn ich die Welt betrachte oder die Theologie betrachte unter dem Gesichtspunkt Sünder und Gerechter, unter diesen Stichpunkten, dann gilt, in mir wohnt nichts Gutes. Aber wenn ich es unter anderen Gesichtspunkten betrachte, wird der gleiche Satz zu einer Beleidigung des Schöpfers. Denn ja, es stimmt, ich baue viel Mist, aber Gott hat auch in mich und in jeden von euch unendlich viel Gutes hineingelegt. Unendlich viele tolle Fähigkeiten und ganz, ganz viel Liebenswertes. Ihr seid unendlich wertvoll in seinen Augen. Und das nicht zu sehen und nicht zu sagen und nur zu sagen, ich bin unendlich schlecht in allen Dingen, wäre eine Beleidigung des Schöpfers, der eben diese guten Dinge in dich hineingelegt hat. Aber im Punkt, kann ich vor Gott richtig gut dastehen, weil ich so ein sündloser Typ bin, versage ich eben zu 100%. Und da ist nichts Gutes in mir, außer das, was Gott mit der Zeit in mir bewirkt. Und da sind wir eben beim zweiten Begriff Heiligung. Heiligung bedeutet sozusagen heiliger werden. Gott betrachtet uns als absolut heilig und gleichzeitig durchlaufen wir einen Prozess, wo wir Gott ähnlicher werden. Wir werden sozusagen nach und nach vollkommener. Und dazu braucht es sicherlich Prozesse, Zeit, Seelsorge, Dinge angehen, Dinge anpacken, vor allem aber die Frucht des Geistes, die Frucht des Heiligen Geistes. Da werden wir wieder bei Pfingsten und was der Heilige Geist bewirkt. Paulus beschreibt es so: Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das ist eine Frucht. Eine Frucht ist etwas, was langsam wächst und entsteht. Und das lässt Gott in dem entstehen, der mit ihm lebt. Und wenn wir intensiver mit ihm leben, dann wird mehr davon passieren. Damit sind wir eben bei unserem Job. Was ist unser Job bei diesem Neuwerden? Wir schauen uns heute Römerbrief Kapitel 6 bis 8 ein bisschen genauer an. Und wenn ich das jetzt komplett vorlesen würde, wäre die Zeit für die Predigt um. Deshalb lest es zu Hause. Aber ich greife ein paar Sachen raus. Das eine habe ich schon erwähnt. Römer 6, Vers 4 heißt es zum Beispiel, wir sind mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, auch wir in einem neuen Leben wandeln. In einer moderneren Übersetzung, vielleicht leichter verständlich. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Also wir haben das neue Leben und das sollen wir jetzt ausleben. Dementsprechend tatsächlich handeln. Ich habe das ist letztendlich die Ursache für die Predigt heute, in meiner Gemeinde festgestellt, dass ein paar Leute gerade so stark den Fokus legen auf Sünde auslöschen in ihrem Leben. Und das ist richtig gut. Also sie gucken sich ihr Leben an und sagen, boah, und hier baue ich noch Mist und da baue ich noch Mist und da baue ich noch Mist und das muss alles anders werden. Und theoretisch ist es doch richtig gut, oder? Und ich denke, es ist trotzdem der falsche Weg. Ich denke, unser Fokus sollte nicht auf Sünde und Sündenvermeidung sein, sondern der Fokus sollte auf Gott gerichtet sein. Und das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Römer 6 bis 8. Nochmal, Römer 6 bis 8 beschreibt, okay, wir sind der Sünde gestorben, wir waren Knechte der Sünde. Auf gut Deutsch, wir sind nicht mehr verpflichtet, so zu leben, wir sind befähigt von Gott, es anders zu tun. Aber das geschieht eben nicht dadurch, dass ich mir jetzt alles im Detail angucke, was ich falsch mache und versuche, es jetzt besser zu machen, sondern indem ich meinen Fokus auf Jesus, auf Gott richte und auf das, wer er als Person ist. Und das eben zeigt das nächste Kapitel Römer 7 auf. Da ist nämlich immer die Rede von ich. Ich versuche es einzuhalten. Ich versuche dieses und jenes Gebot und das Gebot und jene Regel und folgende Regel einzuhalten und ich scheitere und ich scheitere und ich scheitere. Ich füge hinzu, wer das versucht, wird vielleicht am Ende vieles besser machen als der, der es gar nicht versucht. Aber er wird trotzdem erleben, ich packe es nicht. Und das zu erkennen, ist unglaublich wichtig. Ich packe es nicht. Und dieser Versuch, sich auf die Sünde zu konzentrieren und sie zu vermeiden und zu lassen, führt letztendlich zu Verzweiflung statt zu einem fröhlichen Christsein. Und raubt uns Energie. Stattdessen, da werden wir jetzt bei Römerbrief Kapitel 8, den Fokus auf Gott setzen. Es beginnt schon ganz am Ende von Römer 7, wo Paulus schreibt, wer wird mich erlösen vor diesem todverfallenen Leibe? Wer befreit mich davon, dass ich es ständig nicht packe? Christus ist dann seine Antwort. Und so heißt es dann in Kapitel 8, moderne Übersetzung, Vers 4. Jetzt kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz, also die Regeln, die Gebote, schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Nochmal kurz. Römer 6 sagt, du musst nicht mehr so handeln, wie es deine alten Gewohnheiten von dir fordern und wie du da drin steckst und deinen Charakter nicht verändern kannst. Römer 7 sagt, wenn du dich jetzt darauf fokussierst, diese Dinge zu ändern und die Regeln und Gebote und die Sünde in deinem Leben anschaust und die Strategie ist, Sünde zu vermeiden, dann wirst du das bei aller Anstrengung nicht packen. Du wirst daran scheitern. Römer 8 sagt, setz stattdessen deinen Fokus auf Gott. Dann wirst du in der Kraft des Heiligen Geistes Veränderung erfahren und Sünde überwinden. Was bedeutet jetzt Fokus auf Gott? Also um eins nochmal deutlich zu machen, es heißt nicht, Sünde in unserem Leben völlig auszublenden und dann nie wieder darüber nachzudenken, dass ich hier und da was schlecht gemacht habe. Das ist nicht gemeint. Aber was ist mein Hauptaugenmerk? Darum geht es. Das Hauptaugenmerk ist eben nicht die Vermeidung der Sünde, sondern wenn schon, dann anzugucken, warum überhaupt mache ich das? Was ist meine Motivation dahinter? Und was genau fehlt mir von Gott her, dass ich es tue? Inwieweit bin ich nicht von Gottes Liebe erfüllt, von seinem Wesen erfüllt, von seinem Geist erfüllt, von dem Vertrauen, dass er es gut macht, auch wenn ich jetzt nicht lüge. auch wenn ich jetzt nicht Sehnsucht nach einer anderen Frau habe? Wie kann er meine Sehnsucht stillen? Fokus auf Gott, der, habe ich da noch mehr? Glaube nicht. Erstens ist für mich das Bewusstsein der Heiligkeit Gottes. Ich schaue Gott an und seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit, seine Gerechtigkeit. Und in dem Zusammenhang begreife ich, dass Sünde zu ihm nie und nimmer passt. Und ich merke, dass das, was ich jetzt vielleicht tun würde, ja überhaupt nicht zu ihm passt und dass es ihn schmerzt. Und weil ich seine Heiligkeit sehe und ihn liebe, lasse ich es bleiben. Das Zweite, ich schaue mir Jesus am Kreuz an, sehe dort seine Liebe und was es ihn gekostet hat, mich zu befreien. Welche Schmerzen es ihm zugefügt hat, was ich bisher getan habe. Und ich sage mal, wenn die Versuchung, die Sünde um die Ecke kommt, dann denke ich dran, dass ich diesen Schmerzen nichts weiter hinzufügen will, weil ich ihn liebe. Wir sind teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe, schreibt Paulus mal. Und diese Liebe, mit der Gott mich ja füllen will, die ist anzapfbar. Ich kann mich an ihn wenden und ihn darum bitten, Gott, ich spüre das nicht, aber füll mich damit, dass ich das leben kann. Die Liebe zu Gott und meinen Mitmenschen. Ja, das ist ja dieses Doppelgebot der Liebe. Gott über alles lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ein praktisches Beispiel, was es dann heißt, gibt uns Paulus im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 28. Sozusagen eine Auslegung zum Gebot, du sollst nicht stehlen. Er sagt, wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er Notleidenden helfen kann. Das heißt, der Blick der Liebe auf den Notleidenden führt dazu, dass derjenige sich eine ehrliche Arbeit sucht, um Geld geben zu können oder Lebensmittel damals wahrscheinlich eher von seinem, dem, was er angebaut hat, etwas abgeben zu können und so weiter. Wenn die Liebe in unserem Herzen regiert, schwindet die Sünde dadurch automatisch. Und wenn wir doch auf die Sünde blicken, weil wir merken, okay, ich muss da jetzt aber einen Punkt wirklich angehen, dann eben gucken, was sind denn meine Motive dahinter, was sind denn die Ursachen, welcher Mangel steckt dahinter und entdecken, dass Gott diesen Mangel füllen will. Das heißt Fokus auf Gott. Und dann kann ich in der Kraft des Heiligen Geistes die Versuchung und die Sünde überwinden, indem ich in dieser engen Verbindung mit Jesus lebe, der selber sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15 ist ein Beispiel davon, das Gleichnis von Weinstock und Reben. Wenn wir an ihm eng dran sind, dann gelingt es. Sonst nicht. Ich fasse zusammen, ist alles neu, seit wir Christen geworden sind? Ja, vieles ist neu, wir sind eine neue Schöpfung, das Wichtigste ist passiert, wir sind Gottes Kinder, wir erfahren die Kraft des Heiligen Geistes und dieser Heilige Geist, wenn wir den Fokus auf ihn setzen, verändert unser Leben nach und nach. Aber wir sind eben noch nicht im Himmel, weder äußerlich, dass wir keine Leiden mehr hätten, noch innerlich, dass wir keine Fehler mehr machen würden. Sondern jetzt ist Charakterveränderung dran. Diese Charakterveränderung gelingt uns aber nicht, indem ich den Fokus setze auf Sündenvermeidung, sondern indem ich mir Jesus anschaue, er in meinem Leben groß wird, seine Heiligkeit von mir erkannt wird, seine Liebestat am Kreuz gesehen wird, ich mich von seiner Liebe füllen lasse, ich mit ihm in Verbindung bleibe, dann kann ich in den konkreten Situationen, wenn ich eigentlich lieber lügen würde oder sonst irgendeinen Mist bauen würde, überwinden. Amen.